Der Chris jetzt sagt, euch auch viel Spaß, aber mit Ruben, dann befürchte ich, dass ihr das bessere Programm da hinten kriegt. Ihr dort, also ihr habt noch die Möglichkeit, schnell in den Herd zu gehen. Ich nehme euch noch eine zweite Illusion, und zwar, mach was, das darf man nicht tun, wenn man Menschen unterhalten möchte. Ich nehme euch jetzt gleich den Punkt, die zentrale Botschaft von der heutigen Predigt nimmt sie vorweg. Wenn ihr einen Film anschauen würdet, und es würde der Mensch machen, der das Drehbuch geschrieben hat, ich glaube, beim zweiten Film wären nicht mehr so viele Menschen, dann plötzlich im Kino. Aber da die Predigt nicht unterhalten soll, sondern da die Predigt euch das Wort Gottes sagen soll und ihr den Kern eh schon wisst, predige Christus, kann ich auch den zentralen Aspekt schon wegnehmen. Solltet ihr den Kolosserbrief mal aufschlagen, Kapitel 1. Paulus macht es auch, dass er gleich vorweg sagt, das ist meine Botschaft, die ich euch habe, und zwar in den ersten zwei Worten. Im Deutschen sind es die ersten drei Worte. Er schreibt hier in Kolosser 1, Vers 3, wir danken Gott. Genau, das ist unser Anliegen heute. Das ist mein Anliegen, das ist das Anliegen von diesem Gottesdienst. Ein Lobpreis zu sein, allein zu seiner Ehre. Da wollen wir uns von Paulus mit hineinnehmen lassen. Aber weil das nichts ist, was ich bewirken kann, nichts ist, das für Rhetorik funktioniert oder so, und da ich euch auch nicht unterhalten möchte und das deswegen auch nicht funktioniert, brauchen wir den Geist dafür. Und dass der Geist wirkt, dafür möchte ich nochmal beten. Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, du hast gesagt, der Geist des Herrn herrscht auf dir, weil der Herr dich gesagt hat. Der Herr hat dich gesandt, eben eine frohe Botschaft zu bringen, und das sind wir heute. Wir sind heute da, dein Auftrag ist auch in dein Volk übergegangen, ist in mich übergegangen. Und dein Geist, der hast du über uns ausgegossen. Ich danke dir, dass du mich beauftragt hast, dein Wort zu predigen. So glaube ich, was da geschrieben steht. Ich danke für diese herrliche Verheißung haben, dass dein Geist da ist. Und jetzt lehnen wir dich an, Jesus, weil wir völlig unfähig sind, nichts Gutes tun können. Und unser Herz im Grunde keine Lust hat, dich zu loben. Aber dazu wurden wir geschaffen und dazu ist dieser Geist, dein Geist in die Welt gekommen. Und so bitte bewirke es, dass hier im Reden du gepriesen wirst, dass im Zuhören Freude, emotional Freude entsteht, kognitiv Gewissheit und Dankbarkeit und Glaube. Jetzt das wirke du bitte, weil wir sind ganz unfähig dazu. Sonst, Jesus, ist vergeudete Zeit, wenn du nicht am Wirken bist. Aber wir haben deine Verheißung zu glauben, dir, dass du am Wirken bist. Und so danke ich dir dafür. Amen. Paulus sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist, was wir heute tun wollen. Wir wollen uns anschauen, warum soll unser Leben, warum hat das Leben Paulus geprägt? Von Dankbarkeit. Und er sagt hier weiter, wir danken alle Zeit, wenn wir für euch beten, für die Kolosser. Warum ist das Leben der Kolosser, das Gebetsleben des Paulus geprägt von Dankbarkeit? Bevor ich aber diesen Text lese, möchte ich ein paar Anmerkungen schon machen, schon die erste Auslegung reingehen. Paulus dankt nicht den Kolossern für Glaube und Liebe, wie wir vielleicht sehen würden. Er sagt nicht, Kolosser, welch starken Glauben habt ihr? Wow, wie klasse, dass ihr in Liebe lebt. Nein, sondern er dankt Gott. Und es ist Dank. Dank heißt, einer, der was Gutes getan hat, ihm positiv zu antworten. Ganz allgemein mal. Und das ist Gott, der an den Kolossern gewirkt hat. Und deswegen geht der Dank heute an Gott. Wir werden es merken, indirekt, dieser Text spornt uns auch an, zu einem christlichen Lebenswandel in Glaube und in Liebe. Dieser Text, der spornt uns auch an, Diener des Christus zu werden. All das ist aber ein Nebenaspekt. Zunächst einmal geht es darum, unser Herzen mit Dankbarkeit zu füllen. Und jetzt möchte ich diesen Text vorlesen. Kolosser 1, Vers 3 bis 8. Da steht, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben, von eurem Glauben an Christus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Diese Liebe habt ihr wegen der Hoffnung, die in den Himmel für euch bereit liegt, von der ihr zuvor gehört habt, im wahren Wort des Evangeliums, das zu euch kam, wie es auch in der ganzen Welt ist, von sich selbst aus Frucht bringend und wachsend, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr hörtet und das Wort in Wahrheit erkannt habt, die Gnade Gottes, die ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Paulus dankt also Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er kommt zu Gott und er dankt ihm. Er sagt ihm, du hast das gut gemacht. Das griechische Wort für Danke setzt sich im Grunde zusammen aus einem guten Wort. Er bringt Gott gute Worte entgegen, weil er gut gehandelt hat. Wir haben gesehen, er dankt ihm alle Zeit. Und wofür dankt er ihm? Es heißt hier in Vers 4, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus und von eurer Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, gehört haben. Paulus dankt also für Liebe und Glaube. Manche, die eine Fückeswagen, also eine CSV-Elberfelder haben, die werden hier übersetzt haben, seit wir gehört haben. Das ist auch möglich vom griechischen Text. Ich denke, im Zusammenhang passt es besser zu sagen, hier liegt der Grund des Dankes. Paulus dankt den Kolossern, weil sie Glaube an Christus haben und weil sie Liebe haben. Und bevor wir uns anschauen, warum das ein Grund für Danken ist, wenn wir den neuen Menschen, den modernen Menschen anschauen, dann würde er sagen, das ist doch kein Grund. Okay, Glaube an Christus vielleicht schon, aber Glaube ganz allgemein, jeder glaubt daran irgendwas, ist doch okay. Aber die Bibel, Christus, Paulus haben ein anderes Menschenbild. Sie haben kein Menschenbild von einem Menschen, der gläubig ist. Sie haben kein Menschenbild von einem, der liebevoll ist, auch wenn es unsere Gesellschaft uns vorgaukeln möchte. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 5 bis 9, wie Paulus die Kolosser beschreibt. So wart ihr früher. Es heißt hier, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch einst ihr gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr all das ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, der ihr den alten Menschen, das ist Adam, den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und so weiter. Paulus sagt, solche Leute seid ihr gewesen, die Botschaft an euch ist, solche seid auch ihr gewesen. Und verstehen wir vor diesem Hintergrund, warum es wert ist, Gott zu danken, weil die Kolosse sich geändert haben. Sie haben Glaube und Liebe plötzlich in sich. Und das führt eben Gott, der Verantwortliche, weil er es in ihn gewirkt hat. Wir wollen diese zwei Aspekte, Glaube auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite, uns anschauen und sehen, was Gott darin für ein Werk getan hat. Was ist Glaube? Zunächst, wir haben gesehen, Glaube ist Glaube in oder Glaube an Jesus Christus. Nicht Glaube an irgendwas. Wenn wir heute bei Westen sind, es gibt auch einen Glaube eingetragen, eine religiöse Einigung in Deutschland, ein fliegendes Spaghetti-Monster. Da wird Absurdität sichtbar. Nein, sondern Glaube an Jesus Christus. Was bedeutet das? Dieser Glaube bedeutet, dass Christus die Grundlage ist von meiner Nachfolge, von meinem Leben mit Christus. Es ist so grundlegend, das Wort, dass wir im Deutschen allgemein sagen, ich bin ein Gläubiger. Und damit umfassen wir die ganze Beziehung zu Jesus Christus, vielleicht auch Religiosität und zwar, das klang nur aus, aber damit umfassen wir die ganze Beziehung zu Christus und sagen, das ist Glaube, so grundlegend. Schaut mal in Kapitel 2, ab Vers 6 bis 7. Da beschreibt Paulus, was dieser Glaube ist. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Also ihr habt ihn empfangen und jetzt wandelt bitte darin. Gewurzelt, aufgebaut und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und schaut mal, indem ihr überreich seid in Danksagung. Da wieder die Danksagung. Paulus sagt, ihr habt Christus im Glauben empfangen. In Vers 12 wird er sagen, durch den Glauben. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Kein Mensch kann glauben, sondern der Herr Jesus sagt in Johannes 6, 29, dies ist das Werk, Gott in deinem Leben auf die Verheißung Gottes baust. Dann hat Gott an dir gehandelt. Halleluja. Danken wir Gott dafür, dass er das getan hat. Und hängen wir einen kleinen Post-it im Flur unserem Hauseingang hin und erinnern uns daran, Gott hat gewirkt. Paulus dankt Gott, aber nicht allein nur für den Glauben, sondern das heißt, wir danken Gott, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Liebe kommt auch von Gott. Ja, nicht nur die Kolosser sind hässliche Sünder, Römer 1, die Gott hassend sind, Genesis 26, die alles Trachten des menschlichen Herzens alle Zeit immer nur böse ist. Nein, nicht nur die Kolosser sind es, sondern die Gemeinde in Ditzingen sind Sünder. Der Prediger, der heute an der Kanzelschrift ist, ein Sünder. Und trotzdem freue ich mich, hierher zu kommen. Hab Liebe zu den Heiligen. Bin gerne hier bei euch. Bin auch gerne im Bettring. Das sind genauso Heilige. Warum? Warum seid ihr da? Warum die Gemeinschaft mit den Heiligen? Weil Gott in eurem Leben gewirkt hat. Das heißt hier in unserem Text, in Vers 8, dieser Epaphras, er hat uns von eurer Liebe im Geist mitgeteilt. 1. Johannesbrief, Gott ist Liebe. Und wenn jemand Liebe hat, dann wirkt Gott in einem. Und wenn du heute da bist und Liebe zu den Geschwistern hast, du den Heiligen hast und das dein Leben kennzeichnet, dein Leben geprägt ist, dann hat Gott in deinem Leben gewirkt, weil es widerspricht deinem Herzen, es widerspricht deiner Natur, Christen und den Christus zu lieben. Gott hat gewirkt in deinem Leben. Wenn du, Christian hat es mir heute Morgen erzählt, die Möglichkeit hast, mal einen Sonntag nicht in einer Gemeinde zu sein, das Evangelium gepredigt hast, und du kommst heim und hast Sehnsucht und du nimmst dir YouTube, wunderbar, und schaust die Predigt nach und freust dich darüber und du sagst, bisher bin ich an diesem Sonntag verhungert, weil du die Sehnsucht hast, weil du Liebe dazu hast zu Christus, dann ist das ein Werk Gottes in deinem Leben. Wunderbar, nimm mir das nicht für selbstverständlich. Nehmen wir das nicht für selbstverständlich, wie all die Einladung von Christian, wie all die guten Sachen in unserem Leben, die wir oft übersehen. Nein, Gott wirkt, wenn du Liebe hast. Gott wirkt, wenn du Glauben hast. Er hat schon gewirkt und er wirkt weiterhin. Was sind Glaube und Liebe? Der Glaube ist die Grundlage, die Liebe aber ist die Vollendung des Glaubens. Schaut mal in Vers Kapitel 3, Vers 14. Das ist der Block, wo Paulus sagt, jetzt, wir haben uns die herrliche Theologie des Evangeliums angeschaut und er sagt, jetzt kommt dazu, was bedeutet das für euer Leben? Und dann Vers 12 bis 13 zählt er manche Aspekte auch, wie das so wandelt. Und dann in Vers 14 fasst er zusammen und sagt, zu diesem Abend alle aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe vollendet eure Beziehung mit Jesus Christus. Stellt euch vor, ihr habt ein kleines Kind, eine kleine Prinzessin, eine Tochter, und ihr zieht ihr ein schönes Kleid an und dann ganz am Schluss noch diese eine Schlaufe um den Hals und den Kopf, und den Hals vielleicht nicht clever um den Kopf, da wird sie sie wegmachen, dann vielleicht um den Bauch oder wie auch immer. Ihr macht diese letzte Schlaufe hin und dann ist diese kleine Tochter oder Enkelchen, das ist vollkommen. Und so sagt Christus, zieht euch an, er hat dieses Bild vom Anziehen und Ablegen hier, zieht diese hässlichen alten Klamotten aus, zieht Christus an und dann am Schluss die Schlaufe, die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Oder wie Christus sagt, was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist beides zusammengefasst. Oder in der Bergpredigt, liebt eure Feinde, und dann ein paar Verse weiter, damit ihr vollkommen seid, der Vater im Himmel vollkommen ist. Die Liebe ist die Vollkommenheit, ist der Abschluss des Lebens, der Beziehung mit Christus. Das ist, was Gott wirkt. In Kolosser 1, Vers 13, da heißt es, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist, was Christenleben kennzeichnet. Das ist, was das Christenreich kennzeichnet. Darf ich mal viel Theologie ausklammern und zusammenfassen? Das ist, was die Ewigkeit beschreibt. Die Ewigkeit, der neue Himmel, die neue Erde, Liebe. Und das ist, was Gott heute schon in uns wirkt, vor 2000 Jahren in Kolossern gewirkt hat und eben heute auch in uns. Auch du warst ein Sünder, der nur Böses im Sinn hatte. Wenn du in deinem Leben herzliche Liebe zu Heiligen empfindest, dann hat Gott sehr mächtig an dir gewirkt. Halleluja, danken wir ihm dafür. Paulus dankt also Gott dafür, dass er den Kolossern einen Wandel in Liebe zu anderen Christen gab. Das ist sein Dienst, Gottes Werk an den Kolossern. Verstehen wir, warum Paulus sagt, ich danke für Glaube und Liebe, weil Gott gewirkt hat. Und die Frage, die er weiter stellt, ist, aber wie hat Gott jetzt gewirkt? Er wird jetzt eine doppelte Antwort geben. Er wird zum einen sagen, das ist seine Macht, die er dazu herangezogen hat. Und am Schluss wird er sagen, wie hat er diese Macht ausgewirkt, eben durch Epaphras. Wie hat Gott gewirkt? Schaut mal ab Vers 4 bis Vers 6. Da heißt es, also ihr liebt wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist, von sich aus Frucht bringend und wachsend, wie auch unter euch und so weiter. Paulus sagt, ihr liebt, weil ihr eine Hoffnung habt. Gott hat euch elenden Menschen eine Hoffnung gegeben, durch das Evangelium, und das bewirkt Liebe in euch. Dieser Übergang zwischen Vers 4 und Vers 5, sprachlich ist ja nicht so schwierig, habe ihn auch bald verstanden, aber ich habe mich überlegt, wie hängt das zusammen? Ich will es verstehen. Was ist die Zusammenhängigkeit zwischen meinem schmerzenden Finger und einem Hammer? Den habe ich schnell verstanden. Aber was ist der Zusammenhang zwischen Liebe und Hoffnung? Was ist da der Zusammenhang? Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es geistlich ist. Es gibt hier keinen irdisch-rationalen Zusammenhang, den ich erklären könnte. Ich habe ein Beispiel aufgeschrieben, was wir daraus gemacht haben. Ihr könnt es irdisch und rational nicht begreifen, warum, wie das zusammenhängt, sondern es hat was mit dem geistlichen Wirken Gottes an sich zu tun. Es hat was mit Frucht vom Evangelium zu tun. Kolosser 2. Korinther 3, 18 heißt es, allein auf Hinschauen auf Christus werden wir verwandelt. Das ist rational, irdisch nicht vorstellbar, wie das funktionieren soll. Aber es entspricht dem Evangelium, dass Christus Menschen verändert. Dass das Evangelium Menschen Hoffnung und Liebe gibt, das entspricht dem Evangelium. Was ist das für eine Hoffnung, die Paulus hier anführt? Das ist eine Hoffnung, ich habe vier Aspekte aufgeschrieben. Eine Hoffnung, die sicher ist. Warum? Weil sie ist für euch aufbewahrt, oder sie liegt euch bereit im Himmel. Erinnert ihr euch an dieses Gleichnis? Da gibt es Menschen, Jesus verteilt Menschen Talenten, manche sind gut, gehen gut damit um, einer geht schlecht und man sagt, ich habe es für mich aufbewahrt im Ackerboden. Das ist dieses Wort, damit keiner rankommt, damit es nicht verloren geht. Dieser Mensch wird bestraft, aber Gott bewahrt uns diese Hoffnung sicher im Himmel auf. Da gibt es keinen, der dorthin könnte. Eine Atombombe irgendwo ins Weltall schießen und sagen, Herr Christ, nicht zerstöre ich eure Hoffnung. Gott spottet und sagt, ja, okay, macht es doch mal, ist okay. Ändert nichts daran. Wir haben eine sichere Hoffnung. Wir haben eben eine himmlische Hoffnung. Und diese Hoffnung, so heißt es hier im Text, die Hoffnung, die euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Eine Hoffnung, die bei Gott ist. Ich habe gerade schon angerissen, was es bedeutet. Die Schrift spricht hier von Himmeln, eben im Mehrzahl. Wir kennen drei Himmel. Der blaue Himmel, den können wir uns ja anschauen. Wunderbar, wir Open Air Gottesdienste. Dann gibt es ein Weltall, das können wir uns auch anschauen, weil da gibt es ein Hubble und wie heißen diese ganzen Dinger? Da gibt es Neues, da wurde Neues im Himmel hochgeschossen, könnt ihr euch anschauen. Und dann gibt es diesen dritten Himmel. Und das ist für uns Menschen unerreichbar. Und dort eben, dort ist diese Hoffnung aufbewahrt, die besser ist, wie all das, was wir uns hier vorstellen können. Wer diese Hoffnung sich anschauen möchte, darf Offenbarung 21 und 22 lesen. Da wird diese Hoffnung uns beschrieben. Oder er geht in ein Gemeindehaus und schaut dieses wunderbare Wandbild an. Da bekommt er einen kleinen Eindruck davon, was es bedeutet. Und diese Hoffnung ist evangelisch im eigentlichen Sinn. Nicht großkirchlich, das ist ein wunderbarer Name, oder evangelische Kirche. Eine Kirche, die dem Evangelium entspricht. Das sollten wir sein. Wir nennen sich so, wir sind es. Warum? Weil im Evangelium von dieser Hoffnung weiter beschrieben wird. Diese Hoffnung ist nicht nur evangelisch, sondern es ist auch christlich. Auch das ist auch ein wunderbarer Name. Wir sollten evangelische Christen sein. Warum? Weil wir wie Christus gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Christus heißt Gesalbter, wir sind Gesalbte. Und weil wir an das Evangelium glauben. Also lasst uns wahre evangelische Christen sein. Und so ist diese Hoffnung auch. Sie entspricht Christus. Schaut mal in Kolosser 1, Vers 27. Was dort steht, Vers 28. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was die Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter Nationen ist. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder ich kann anders übersetzen, Christus lebt in euch, darin habt ihr Hoffnung auf Herrlichkeit. Dass ihr in die Herrlichkeit kommen werdet und dass ihr Anteil haben werdet an der Herrlichkeit. Schaut mal in Vers 28, ihn verkündigen wir, zum Beispiel jetzt gerade, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist Herrlichkeit, ein vollkommener Wandel in Liebe und in Glauben. Das ist die Hoffnung, die wir haben und die in Christus. Und diese Hoffnung haben wir, so heißt es Paulus. Diese Hoffnung ist uns sicher und diese Hoffnung ist himmlisch. Er spricht hier vom neuen Himmel, neuer Erde, von der Vollendung, vom Himmel, vom Paradies, wie auch immer ihr wollt, wo wir bei Christus sein werden, in seiner Gemeinschaft, in vollkommener Liebe wandeln werden. Das ist, was der neue Himmel, die neue Erde ausmacht. 2. Petrus 3, Vers 13 sagt, wir erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Nichts anderes wie vollkommener Lebenswandel. Vollkommener Umgang in Liebe, vollkommener Umgang in Anbetung, in Dankbarkeit. Da wird kein Streit mehr sein, kein komisches Angucken, was ist das für ein Vogel, du nervst mich heute Morgen. Nein, das wird es nicht mehr geben. Warum? Weil wir in Vollkommenheit Christus gemäß in vollkommener Abhängigkeit und seiner Kraft leben werden und ganze Zeit erfüllt vom Heiligen Geist. Diese Hoffnung, sagt Paulus, die habt ihr und diese Hoffnung, die gebe ich euch. Komm, ich habe noch einen Vers, da sparen wir nicht an Zeit. In Kapitel 3, ab Vers 1 bis 4, wo Paulus es nochmal umschreibt und zusammenfasst. Diese Hoffnung, einen kleinen Vorgeschmack zu geben, danach, ich kann euch jetzt nicht Offenbarung 21, 22 auslegen. Ihr sitzt zwar nicht in Fenstern wie dieser Epaphroditus damals, der dann rausgefallen ist, aber auch die Klappstühle sind nicht die stabilsten. Vielleicht müsst ihr auf diese Bank sitzen, die ist wahrscheinlich stabil. Da heißt es hier: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist in den Himmel. Wo Christus ist, sitzt sie zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Genau das ist diese Hoffnung, die Paulus sagt, die habt ihr, Kolosser, die habt ihr hier. Und deswegen kommt in euer Leben Glaube und Liebe hinein. Wie wird diese Hoffnung vermittelt? Durch Gott, unter anderem ganz allgemein durch Gott. Gott gibt euch diese Hoffnung. Und dadurch sind die Kolosser zum Glauben gekommen, ist zum Beispiel ein Philemon, ein Sklave, zum Glauben gekommen. Und das verändert ihn. Gott ist es, der euch diese Hoffnung gibt. Lasst ihn dafür uns loben und ihm dafür Danke sagen. Aber wie ist diese Hoffnung noch zu den Kolossern gekommen? Es heißt hier, Vers 5 in Kapitel 1, wegen der Hoffnung, die für euch aufbewahrt ist in den Himmel. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, oder anders ausgedrückt, im wahren Wort. Das ist das Evangelium, weil das Evangelium zu euch gekommen ist. Deswegen kam Hoffnung in euer Leben durch das Evangelium. Wir werden uns nachher, schreibt es hier in Vers, kommen wir ziemlich gut vor, in Vers 6. Ganz am Ende, komm, ich lese den ganzen Vers. Das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist, Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch. Nochmal, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Von dem Tag an, das bedeutet, da hat es angefangen. Das Evangelium ist nicht der Aspekt, und da wiederhole ich, nicht der Aspekt, der euren christlichen Lebenswandel begonnen hat. Nein, sondern das Evangelium ist das, was euer ganzes Leben euch verändert. Und wenn es sagt, Ruben, ja, du sprichst von Glaube und Liebe, das ist nicht vollkommen in meinem Leben, aber du sprichst von Vollkommenheit, ja, ich weiß. Glaube und Liebe ist unvollkommen. Und deswegen, so sagt es dieser Text, brauchen wir das Evangelium weiterhin, von dem Tag an, da ist wieder verbergt zum Glauben gekommen seid. Wir brauchen es weiterhin, weil Gott weiter allein durch das Evangelium unser Leben verändert. Gott also, damit der kleine Exkurs zu Ende, er wirkt durch das Evangelium an den Kolossern, an der Gemeinde hier, an seinem Volk. Das heißt hier, dieses Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die in die ganze Welt hinausdrang. Übrigens, das Evangelium ist das einzige Subjekt in der Schrift, das als Kraft Gottes bezeichnet wird. Und Jesus Christus, er ist das Evangelium. Nicht die Schöpfung, nicht ein Erdbeben, nicht sein gewaltiges Erscheinen am Sinai, nicht die Zerstörung von Babel zum Beispiel, nicht die Wiederkunft, wenn er diese Schöpfung auflöst, wird als Kraft Gottes bezeichnet. Nein, sondern das Evangelium. Wollt ihr die Kraft Gottes in reinster Form kennenlernen, dann stellt euch nicht vor den Zug, sondern hört auf das Evangelium. Da ist die Kraft Gottes da und da wirkt sie eben hier in die ganze Welt hinaus. Und das ist ein einfaches Beispiel, das vielleicht hängen bleibt. Das schafft keine Atombombe. Die kann große Teile zerstören, aber eine Bombe schafft es nicht, die ganze Welt zu zerstören. Das Evangelium schafft es, von Sündern Heilige zu machen. Das schafft übrigens eine Atombombe auch nicht. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Und heißt es hier weiter, ich lese nach der Elberfelder, das Evangelium, das in der ganzen Welt ist, Frucht bringt und wächst. Und dieser Elberfelder wähle ich eigentlich zum Kurz. Das Griechische hat eine Art und Weise, Sachen auszudrücken, die wir im Deutschen umschreiben können. Ich habe mir ein bisschen Mühe mal gegeben, habe mich hingesetzt und überlegt. Wir könnten es übersetzen, dass von sich aus Frucht bringt und zum Wachsen gebracht wird. Aber es sind eigentlich nur zwei Wörter. Das Bund ist noch dabei. Ihr seht, im Deutschen brauchen wir einen so langen Satz. Aber es hat eine Wahrheit da drin. Das Evangelium bringt von sich aus Frucht. Nicht, dass wir noch was hinzutun müssten. Und passiv, es wird zum Wachsen gebracht. Da steckt jemand dahinter, der wirkt. Und wer ist dieser, der da wirkt? Die Theologen sprechen von einem göttlichen Passiv und meinen damit eine Passivform, die ausgedrückt wird. Der Handelnde ist nicht mitgenannt, aber es ist klar, wer der Handelnde ist. So wie wir im Deutschen, wir kennen das, er wurde gegangen. Wir verstehen alle, was damit meint. Er war der Chef von Wirken, nicht so einer erfreulichen Art und Weise. Und so ist das Evangelium von sich selber her fruchtbringend und wachsend. Ich erinnere euch an dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Und Jesus sagt, der Samen fällt in die Frucht, in den Boden, und die Erde bringt von sich selbst aus Frucht. Erst die Ehre, dann der Weizen und so weiter. Das Evangelium hat in sich selber Kraft. Wenn man diesen Text, den Griechischen, anschaut, hat man Markus den Text genommen, da steht dann dort, das bringt Automatos Frucht. So, wir kennen das, oder? Steigen das Auto ein und müssen nicht triebeln. Das ist ein Automatos, das selber fährt. Genau, das ist das Evangelium. Es bringt von sich aus Frucht. Paulus beschreibt, dass Gott durch das Evangelium die ganze Welt erreicht. Einzig das Evangelium ist in sich selbst so stark, um sündige Menschen zu Liebe und zur Wahrheit zu verändern. Das allein kann Gott. Wenn das Evangelium in deinem Leben Raum gefunden hat, wenn das Evangelium dein Leben verändert, dann hat Gott auf mächtige Art und Weise an dir gewirkt. Gottes Wirken in deinem Leben. Halleluja. Diese Formulierung Frucht bringt und wächst, das ist eine Anspielung, die Paulus hier macht auf das Alte Testament. Es gibt dort die genau gleiche Formulierung öfter. Und ich möchte diesen kleinen Ausflug machen in 1. Mose, Kapitel 1, könnt ihr aufschlagen, um uns zu zeigen, welche Macht das Evangelium hat. Auf was bezieht sich Paulus und welchen Text zieht er heran, um zu zeigen, wie mächtig das Evangelium ist? Es unterstreicht einfach diesen Punkt von gerade nochmal und zeigt die Macht des Evangeliums. Ich möchte dort lesen ab Vers 26. 1. Mose 1 ab Vers 26. Da heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Fische des, die Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechende Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, das Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Wir haben verschiedene Bezüge, fruchtbar und mehren, das gleiche, seid fruchtbar und wächst. Und wir haben wieder die ganze Erde, auch im Kolosserbrief haben wir das gesehen, dass die ganze Erde. Wir haben den Mensch als Ebenbild Gottes, Kolosser 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Genau die gleichen Gedanken, die Paulus hier hat in Christus. Und warum zieht er sie heran? Weil das Evangelium das erfüllt, was der Mensch hätte tun sollen, was Adam hätte tun sollen. Das Evangelium, Adam als Ebenbild Gottes hätte Gott repräsentieren sollen und Gott setzt ihn in den Garten Eden und sagt, hier an diesem kleinen Ort, bitte fang an, meine Herrlichkeit, meine Schönheit in die ganze Welt hinaus zu bringen und der ganzen Welt meine Herrlichkeit kundzutun. Grund ist das ein Vorläufer von Mission, was Adam hätte tun sollen. Wir kennen den Bericht. Adam hat statt zu herrschen, hat er sich beherrschen lassen von der Schlange, sich mit dem Finger wickeln lassen und gesagt, komm, iss. Und Adam ist gefallen, Adam musste sterben. Und er hat Gott nicht würdig repräsentiert. Und dann geht die Geschichte weiter. Gott ruft sich den nächsten Adam, der heißt dann Noah, und sagt, komm, sei du das, mach einen Neustart. Da kommt er die neue Formulierung. In Kapitel 9, Vers 1 und Vers 7 kommt dann wieder vor, jetzt Noah, sei du fruchtbar und vermehre dich. Und Noah versagt, liegt dann betrunken im Zelt. Geschichte geht weiter. Dann kommt Abraham. Auch er wird, sagt, ich mache dich zu einem großen Volk. Abraham ist kinderlos. Er bekommt es nicht hin. Geschichte geht weiter. Dann kommt Israel. Israel soll Gottes Herrlichkeit als ganzes Volk in die Welt hinaustragen. Dann tritt ein David auf. erweitert das Reich, ja, das Volk wächst, das Reich wird größer, Salomo, das Reich wird noch größer, aber Palästina, ein bisschen oben Syrien und das war's. Dann kommen die nächsten Könige und das Reich wird schlechter, schlimmer, sündiger, die Repräsentation wird elend und hässlich, das Volk versagt und Gott schickt sie fort, wie Aaron aus Eden geschickt hat, schickt er das Volk ins Exil, verschleppt sie und sagt, ihr seid schlechte Repräsentanten. Ich bin nicht so wie dieses Volk. Ihr habt versagt. Das Alte Testament beweist, der Mensch kann nicht das tun, zu was er geschaffen wurde. Er kann Gott nicht würdig repräsentieren. Und dann tritt ein weiterer Mensch auf, er heißt Jesus Christus, und er sagt, wer mich sieht, er sieht den Vater. Dieser Mensch erlebt sein ganzes Leben in Vollkommenheit. Christus, er repräsentiert den Vater. Er verkündigt vom Vater, er führt zum Vater. Und er wird später genannt, eben von Paulus. Er ist das Ebenbild Gottes. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes und Vater voller Gnade und Wahrheit. Christus erfüllt das, was Adam hätte tun sollen. 1. Korinther 15, er ist der letzte Adam. Und er ist das wahre Ebenbild. Er ist der Repräsentant Gottes in dieser Welt und erfüllt einen kleinen Teil zur Welt mit dem Evangelium. Judäa, Samaria, Galiläa, das Zehnstämmegebiet und dann ist auch bei Christus Schluss. Ja, er ist das vollkommene Ebenbild. Aber der Bereich, wo er war begrenzt. Und Christus ändert das. Und er sagt, und ihr sollt meine Zeugen sein, Jerusalem Anfang, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Und ihr seid dort meine Repräsentanten. Wie? Indem ihr mir glaubt und ein vollkommenen Lebenswandel habt, indem ihr in Liebe lebt. Und da heißt es unter anderem Apostelgeschichte 6, Vers 7, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger mehrte sich, war fruchtbar und mehrte sich. Genau die gleiche Formulierung. Dann noch in Kapitel 12, Vers 24 nochmal. Die gleiche Formulierung. Und Paulus greift es wieder auf und sagt, das Evangelium wirkt in euch, was Adam hätte tun sollen. Das Evangelium macht euch in Christus zu wahren Menschen, weil ihr im Evangelium das lebt, was die Menschheit von Anfang an hätte tun sollen. Christus erfüllt durch das Evangelium den Schöpfungsauftrag an Adam. Das heißt, durch das Werk Christi kommen Menschen zur Erfüllung ihrer Berufung. Was das bedeutet, könnt ihr in Kolosser 3 lesen. Sie werden zu wahren Menschen nach Gottes Ebenbild. Warum? Weil Christus das Ebenbild Gottes ist. Und weil Christen in Jesus, mit Jesus vereinigt sind, weil sie an ihn glauben. Und weil Christen in Jesus liebevoll leben, weil sie vollkommenes Leben haben, das heißt vollkommene Repräsentation Gottes. Und das ist allein das Werk Gottes in euch. Wir haben im Alten Testament 99 Bücher, die den Beweis antreten, sagen, ihr Menschen, ihr könnt es nicht von euch aus. Im Neuen Testament haben wir 27 Bücher, die sagen, mit Christus ist es erfüllt. Christus, weil Gott an uns wirkt. Das ist nicht ein Grund, ihn zu loben. Wir kommen in Christus zu unserer wahren Berufung, zu Gott gewirkt. Vor unserer Bekehrung haben wir nicht das gelebt, was Menschen sein sollten. Dass das Evangelium ist, das bewirkt, dass Menschen Glaube und Liebe haben. Und jetzt geht Paulus einen Schritt weiter in Versen 7 und 8 und erklärt, wie kommt dieses Evangelium ganz konkret an den Mann, der Außendienstmitarbeiter quasi. Das ist jetzt hier, der heißt in diesem Fall Epaphras oder heute Morgen heißt er Ruben. Er kann ganz, ganz viele verschiedene Namen haben. Dieser Außendienstmitarbeiter hat ein Kriterium. Schaut mal am Ende von Vers 6. In der ganzen Welt ist Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch. Von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. zwei Kriterien. Kurz mal die Gnade Gottes. Gnade Gottes ist nichts anderes wie das Evangelium. Das steht parallel zum Evangelium. Ihr habt es gehört. Herzlichen Glückwunsch. Da sind wir heute Morgen dabei. Jeder von euch hört es. Und jeder von euch hat damit zumindest einmal das Evangelium gehört. Aber Paulus sagt, es gibt ein zweites Kriterium. Es steht hier, die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt hat. Und jetzt nicht nur erkennen, sondern in Wahrheit erkennen. Das Griechische hat zwei Wörter für erkennen. Das ist die Gnosis, ich kenne das vielleicht aus Ihrer Lehre, das heißt zunächst mal kognitives Erkennen. Dann gibt es die Epignosis, das ist nur eine Steigerung quasi. Und dieses Wort verwendet Paulus hier. Er sagt also nicht nur, versteht, sondern habt es kognitiv verstanden, sagt, habt es wirklich verstanden. Und dann macht er noch eins und sagt, ihr habt es wirklich in Wahrheit verstanden. Habt ihr wirklich das Evangelium in Wahrheit verstanden? Habt ihr von Christus gelehrt bekommen, das, was mit eurem Leben zu tun hat? Wenn nicht, dann habt ihr keinen Anteil an Glaube, dann habt ihr keinen Anteil an Liebe, dann habt ihr keinen Anteil am Evangelium, dann habt ihr keinen Anteil an Christus, dann habt ihr keinen Anteil an wahrem Menschsein, dann lebt ihr ein Leben vollkommen vorbei von dem, zu was ihr geschaffen wurdet. Dann ist euer ganzes Leben eine Zielverfehlung bzw. eine Sünde. Das Wort Gottes ruft uns auf und sagt dann, lasst euch versöhnen mit Gott, wenn ihr das Wort Gottes nicht in Wahrheit erkannt habt. Aber für all die, das Evangelium in Wahrheit erkannt haben, die sind ja mit Epaphras berufen, Vers 87 anzuhören. Wie bringt Gott das Evangelium an den Mann? Er sagt, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unseren geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für uns ist, für euch ist und uns auch von eurer Liebe im Geist kundgetan. Man lernt verschiedene Sachen. Ihr habt gelernt von Epaphras, das heißt, das Evangelium wird durch einen Lehrdienst vermittelt. Kapitel 2, wir haben es vorher schon gelesen, wir kündigen, indem dass wir ermahnen, das mache ich jetzt, ich ermahne euch, verwendet euch für Christus, und indem dass wir in Weisheit lehren in Jesus Christus. Das Evangelium wird euch einen Lehrdienst, nicht durch Verkaufsschulung und Banner und so, sondern durch einen Lehrdienst vermittelt. Das Evangelium wird hier, heißt es, durch einen geliebten Mitknecht vermittelt. Ein Knecht ist der Sklave, einer, der Christus untertan ist. Einer, der geliebt ist von Christus. Geliebt und darin im Gehorsam Christus gegenüber lebt. Und ein Sklave von ihm ist ein Mitknecht, das heißt, er hat noch andere Diener, hier unter anderem Paulus und Timotheus. Wenn ihr Knecht Christi seid, dann kann ich euch hier manche zeigen. Die Mitknechte sind, wir sind ja nicht allein auf uns gestellt. Was ist der weiter? Ein geliebter Mitknecht, ein treuer Diener, treu, einer, der sich sein Leben für Christus einsetzt, der Christus treu ist, der nicht eine kurze Wunderkerze ist, mal kurz aufstrahlt und dann wieder aus ist, nein, sondern der treu ist. Dieser Epaphras, der hat die Gemeinde gegründet in Kolossäe. Stand Paulus zurück, er ist ja offensichtlich ein Diener mit ihm zusammen. Vermutlich kommt er, nicht vermutlich, sondern ziemlich sicher, kommt er von Ephesus, Also nochmal, dieser Epaphras ist in Kolossäe aufgewachsen, hat dort gewohnt, ist ein Mitarbeiter von Paulus und hat dort die Gemeinde gegründet. Und dann aber waren die Umstände so, dass er von Kolosse wegkam, zu Paulus gegangen. Vielleicht ist er mit ihm mitgegangen, Paulus saß in der Zeit im Gefängnis. Vielleicht sogar saß er mit Paulus im Gefängnis, dann wissen wir, warum er nicht mehr in Kolossä ist. Aber schaut mal selbst, was er noch tut, als er nicht mehr bei den Kolossern ist. In Kapitel 4 wird uns nochmal von diesem Epaphras beschrieben. Da ist es in Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, also der bei euch aufgewachsen ist. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat, um euch und um die Laodicea und die in Hierapolis, der hat wohl drei Gemeinden gegründet. Das ist ein Dienst des Epaphras, der ist treu. Er sagt nicht, okay, jetzt bin ich hier vorbei, mein Dienst ist rum. dann lassen wir uns mal die Kolosse vergessen, aus den Augen, aus dem Sinn, nein, sondern deren Herz für sie, Christus hat es ihnen gegeben, und er sagt, und er ringt, was heißt es, sie alle Zeit für euch ringt, also hat er ein Gebetsleben für die Kolosse, und was, er hat ein Bittgebet, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allen Willen Gottes dasteht, dass der Wille Gottes euch überzeugt und ihr vollkommen darin lebt. Das Wort dastehen, vermutlich ein Sinne von, dass sie darin wandelt, nicht nur sitzt und es verstanden habt, sondern dass sie darin wandelt. Darum ringt der Epaphras, Sinn, was ein treuer Diener ist. Wenn du sagst, Gott gebraucht Menschen, dieses herrliche Evangelium an Sünder zu bringen oder an Christen zu bringen, hier an Kolosser zu bringen, und ich will auch ein treuer Diener zu sein, dann ist das eine Möglichkeit, wie von Epaphras lernen kannst. So kannst du treu sein. Solche treue Diener verwendet er, verwendet Christus. Das heißt hier weiter, der ein treuer Diener, schauen, hier ein geliebter Mitknecht und treuer Diener, und jetzt schaut mal, des Christus ist. Epaphras war kein Diener für die Kolosser. Er hat nicht gesagt, ich tue Gemeindedienst für Kolosser, für Ditzing, für Bettring. Nein, das war nicht sein Anliegen, sondern er ist ein Diener des Christus. Christus ist sein Arbeitgeber. Er tut seinen Dienst für Christus. Warum? Weil er das hochbringen kann. Ich bin heute Morgen nicht hier. Ich zeige euch ein bisschen, okay? Ich bin heute Morgen nicht hier wegen euch. Ich bin heute Morgen auch nicht da, um euch zu unterhalten. Das habe ich schon gesagt. Ich bin heute Morgen auch nicht da, um euch das Evangelium zu predigen. Natürlich schon. Ich bin da, weil Christus mich dazu berufen hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesandt, Elenden, seid ihr in dem Fall, das Evangelium zu verkündigen. Elenden, die es brauchen. Deswegen bin ich hier. Aber weil Christus mich gesandt hat, so heißt es hier, ein treuer Diener des Christus für euch ist. Das ist der Epaphras. Deswegen bin ich hier und deswegen habe ich mich nicht rein aufs Klo und predige dort. Und ich diene euch, nein, ich diene Christus an euch, weil Christus mich zu euch gesandt hat und weil mein Dienst, weil der Dienst für Christus an Menschen geschieht. Das ist Werk Gottes. Deswegen dankt Paulus. Paulus dankt hier übrigens, wir haben schon gesehen, nicht den Kolossern, er dankt auch nicht den Epaphras und sagt, wunderbar, Kolosser, erinnert euch, was der Epaphras für ein gutes Werk an euch getan hat. Übrigens, wenn das nächste Mal kommt, dann seid ihr doch dankbar. Und überrauft den Blumenstrauß und mit Tafelschokolade. Nein, das macht er nicht. Sagt Gott, ich danke dir. Warum? Weil ein solcher Dienst ein Werk Gottes ist, dass Gott in ihm wirkt. Gott wirkt in seiner Gnade mittels des Evangeliums unendlich mächtig an den Sündern und macht diese zu liebevollen Christen. Dazu gebraucht er treue Diener wie Epaphras. Welch eine Gnade, dass er uns zu diesem Werk gebraucht. Welch herrliche Gnade, dass wir hier haben dürfen. Mit Diener sein zu dürfen. Dieser Text, es ist ein theologisches Dankgebet. Tief gedrängt von Inhalt und Theologie, dass Paulus zu Gott aufsteigen lässt. Warum? Weil Gott gewirkt hat. Weil Gott gewirkt hat an hässlichen Sündern, an den Kolossern. Er hat sie zu Gläubigen in Christus gemacht. Er hat sie zu liebevollen Menschen gemacht, an denen Gott gewirkt hat. Und Paulus erklärt, das tut Gott mittels des Evangeliums. Ganz nebenbei übrigens, dazu werdet ihr zu wahren Menschen werden. Das wird Gott mittels des Evangeliums, welch mächtiges Eingreifen. Und Gott setzt dieses Ziel durch treue Diener des Christus um. Und auch das haben wir gesehen, eine herrliche Gnade. Ich möchte einen Kernsatz formulieren. Paulus und Timotheus danken Gott durch Jesus Christus, weil der Glaube und die Liebe der Kolosser, die in der Hoffnung durch das Evangelium begründet, Kennzeichen des Wirken Gottes an ihnen ist. Wir haben gesehen heute, ich hoffe, es wirkt in euch Dankbarkeit. Wenn das in deinem Leben Realität ist, dann hat Gott auf wunderbar mächtige Art und Weise gewirkt. durch herrliche Gnade, die er getan hat. Lasst uns hier gemeinsam Gott anbeten. Tun uns jetzt mit uns eines Liedes, richtig?
Wir beten jetzt mal,
dann lade ich euch zu einer Gebetsgemeinschaft ein, finde ich wunderbar. Und dann schließe ich die ab und dann machen wir das Lied. Ja. So lade ich euch ein, wer ein Herz hat, das beten.
Lieber Vater, wir wollen dir Dank bringen und dich verherrlichen und preisen für das alles, was du gegeben und geschenkt und gewirkt hast. Es ist dein Werk und der Ursprung liegt bei dir. Danke dir, dass du es aus lauter Gnade an uns getan hast, obwohl wir es nicht wert sind. Und wir danken dir für dieses wunderbare Evangelium, von dem wir ein Teil sein dürfen, das du benutzt hast, um uns herauszurufen und um durch uns dein Reich zu bauen, das immer weiter wächst und das nicht aufgehalten werden kann. Wir danken dir von ganzem Herzen her für diese Gemeinde, die du hier geschaffen und gegründet hast, für die einzelnen Geschwister, in denen du ein herrliches Werk begonnen hast und es vollenden wirst. Wir danken dir für all die anderen Gemeinden, in denen du das tust und wirkst. Wir wollen dich loben und preisen. Ja, wir wollen unseren Mund wirklich auftun und dir die Ehre dafür geben. Amen.
Amen. Herr, möchte danke für dein Wort. Ich möchte danke für jeden einzelnen Prediger, der uns das Wort auslegt. Ich möchte danke für das Erlösungswerk am Kreuz, das du für uns getan hast. Herr, richte du unseren Blick immer wieder neu auf dich. Lass uns nach vorne schauen und nicht ablenken von den Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens. Herr, zieh du uns zu dir. Amen.
Amen.
Ja, danke, Herr, dass du uns immer bewusst machst, dass wir für uns als kleine gute Menschen sind, dass wir ohne dich, ohne deine Gnade verloren sind, dass wir ohne deine Gnade in einer schlechten Welt leben und die Welt einfach nur verdammt ist. Danke, dass du uns deine Gnade erwiesen hast, dass wir Leben haben dürfen durch dich, dass wir gesalbt sein dürfen und dass wir dein Evangelium, sein Leben kennen und leben dürfen.
Amen.
Amen.
Vater, durch Jesus Christus, wenn wir in den Lob von Paulus einstimmen, dass wir dich danken für diese herrliche Gnade, dein Wirken in meinem Leben. Glaube und Liebe, Grundlage und Vollendung des Glaubens, danke dir. Danke, was dein Evangelium macht, wirkt. Danke, dass Augen dafür geöffnet hast, das Evangelium seiner wunderbaren Schönheit heute relevant ist, dass mein Leben verändert, Herrlichkeit schenkt. Einfach, Vater, da all dein Wirken, all dein christliches Sein in meinem Leben von dir gewöhnt. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du dieses Werk hier vor Ort tust, so Geschwister zusammenrufst. Danke, dass du dieses Werk im Bettregen tust. Und ich bitte dich, ich flehe dich an, hör du nicht auf. Ruf weiter, treue Diener des Christus. Mach mich zu einem, bitte. Und ruf weiter und lass uns weiter dieses Evangelium hinaustragen. Vater, weil deine Herrlichkeit dadurch groß wird und dein Lob zunimmt. Du bist wunderbar. Vielen, vielen Dank dir dafür. Amen.